Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Mehr Geld kriegen Sie bald. Mehr Freizeit fordern die Pilotinnen und Piloten der Eurowings heute lautstark mit einem Streik. Aus ihrer Sicht ist die Arbeitsbelastung zu groß. Es geht aber um viel mehr. Der Lufthansa-Konzern, zu dem Eurowings gehört, zahlt Pilotinnen und Piloten der unterschiedlichen Unternehmensteile nicht den gleichen Lohn für vergleichbare Arbeit. Das drückt enorm auf die Stimmung im Konzern. Gleich mehr dazu. Und außerdem, die Zahl der Auftragseingänge der Industrie ist gesunken. Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt hoch. Darum geht es im Börsengespräch. Wir schauen darauf, welche Länder auch in Zukunft auf Atomenergie setzen. Wir blicken auf deutsch-spanische Pläne, eine Erdgaspipeline über die Pyrenäen zu bauen. Und dann geht es um das Portal ImmoScout über das Geschäft mit Schufa-Auskünften, die eigentlich gar nicht vorgelegt werden müssen. Die Lufthansa fliegt längst nur noch eingeschränkt von Flughäfen wie Köln, Bonn, Düsseldorf oder Stuttgart. Die meisten Flüge dort hat der Konzern an die Tochter Eurowings ausgelagert. Auch weil die günstiger fliegt, was an niedrigeren Gehältern der Kabinenbesatzung liegt. Ganz vorne sitzen die Pilotinnen und Piloten und von denen streiken heute viele bei Eurowings. Dabei geht es um die Arbeitsbelastung, aber auch um einen grundsätzlichen Konflikt. Mischa Erhardt berichtet.
Rund die Hälfte der täglich rund 500 Flüge von Eurowings ist von den Streiks betroffen, davon insbesondere die Flughäfen Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart. Ein Chaos wie bei den Streiks der Piloten der Lufthansa vor einigen Wochen ist ausgeblieben. Der Streik entzündet sich an aus Sicht der Pilotenvereinigung Cockpit festgefahrenen Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen.
Die Eurowings orientiert sich natürlich an den gesetzlichen Vorgaben, aber das ist ungefähr so, wie wenn Sie Ihr Auto die ganze Zeit bei 6.500 Umdrehungen fahren würden. Das hält der Motor nicht so lange durch und wenn Sie Piloten immer am Limit planen und einsetzen, dann halten die das auch nicht mehr so lange durch. Also hier ist es erforderlich, dass die Belastung reduziert wird und das ist die Frage, um die es hier gerade geht.
Sagt Matthias Bayer von der Pilotengewerkschaft Cockpit. In der Tat ist die Arbeitsbelastung in der Flugbranche hoch, weil es nach dem Wiederhochfahren nach der Pandemie an Personal mangelt. Das ist einer der Gründe, weswegen es in diesem Jahr bereits mehrere Streiks gab, beim Bodenpersonal ebenso wie bei den Piloten der Lufthansa-Kerngesellschaft. Die Unzufriedenheit unter den Beschäftigten ist offensichtlich ausgeprägt. Im Hintergrund spielt dabei aber auch eine Rolle, dass es innerhalb des Lufthansa-Konzerns für vergleichbare Tätigkeiten unterschiedliche Bezahlungen gibt.
Natürlich gibt es zum einen den Bereich der Billigfluggesellschaften, also der Eurowings, die im Vergleich zu einer Ryanair immer noch besser bezahlt. Und dann gibt es eben den klassischen Lufthansa-Flugbetrieb, der dem alten Konzernvertrag unterliegt und der sehr viel bessere Bedingungen bietet.
So Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt. Laut Kabinengewerkschaft UFO werden etwa bei der jüngsten Lufthansa-Gründung Eurowings Discover die niedrigsten Gehälter im Konzern bezahlt. Und erst in diesem Jahr hat die Kranich Airline begonnen, unter der internen Bezeichnung Cityline 2 einen neuen Flugbetrieb aufzubauen, der Flüge der Lufthansa-Kerngesellschaft übernehmen soll und wo ebenfalls schlechtere Tarifbedingungen gelten sollen. Grund für diese Maßnahmen sei der Druck durch Billigkonkurrenten wie Ryanair, Wizz Air oder EasyJet. Heinrich Groß-Bongardt.
Nun, dem Lufthansa-Management bleibt wenig anderes übrig, als nach Wegen zu suchen, wie sie die Personalkosten, die nach den Spritkosten der höchste Faktor im Flugbetrieb sind, weiter runterdrückt. Und dazu dienen eben Modelle wie eine Cityline 2, also neue Billigflugplattformen, die mit niedrigeren Gehältern für Cockpit und Kabine arbeiten.
Eine mögliche Alternative wäre es, dass Lufthansa sich auf das hochpreisige Segment fokussiert. Das allerdings hieße, deutlich zu schrumpfen mit den damit einhergehenden Folgen. Übrigens steht Lufthansa mit dem Problem nicht allein da. Der Unterschied etwa zur französischen Air France KLM liegt aber darin, dass deren Billigflugtochter bei weitem nicht so groß ist wie beispielsweise Eurowings. Jedenfalls dürfte sich das Problem innerhalb des Lufthansa-Konzerns aufgrund der Konkurrenz durch andere Billigflieger nicht einfach und schnell lösen lassen. Deswegen ist nicht ausgeschlossen, dass es zu weiteren Spannungen kommt. Denn naturgemäß schauen Beschäftigte auch darauf, was in anderen Teilen des Unternehmens geschieht.
Natürlich schaut man immer mal, was machen denn die anderen und orientiert sich auch an den guten Sachen, die es dort gibt. Das ist aber jetzt nicht die Frage, die jetzt hier im Raum steht.
Sagt Matthias Bayer von der Pilotenvereinigung Cockpit. Bei der Eurowings stoßen die Streiks auf Unverständnis. Die Forderungen der Gewerkschaft seien maßlos und gefährdeten die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und der Arbeitsplätze.
Zum dritten Mal ein großer Streik innerhalb des Lufthansa-Konzerns in diesem Jahr. Heute trifft es die Konzerntochter Eurowings. Das war ein Beitrag von Mischa Erhardt. Und das Thema nehmen wir rüber an die Frankfurter Börse, wo unsere Reporterin Claudia Werler auf uns wartet. Frau Werler, hat der Eurowings-Streik Auswirkungen auf die Konzernmutter und auf die Lufthansa-Aktie?
Die Aktien der Lufthansa sind zu Mittag leicht im Minus. Es ist dieser Interessenskonflikt. Die Lufthansa sucht nach Mitteln und Wegen, ihre Ausgaben zu senken. Und dazu gehören eben auch Löhne und Gehälter. Und ja, bei Eurowings will man halt versuchen, die Arbeitsbedingungen möglichst nicht weiter verschlechtern sich zu lassen.
Hinter uns, hinter den Finanzmärkten, liegen ereignisreiche Wochen und Tage. Erst enorme Einbrüche, auch beim DAX. In den vergangenen Tagen dann teilweise wieder Erholung. Wie schaut es heute aus?
Der DAX hat den Handelstag zunächst kurz im Plus begonnen. Dann werden Gewinne mitgenommen. Aktuell sehen wir ein Minus von 0,2%. Der DAX jetzt bei 12.489 Punkten. Von Konjunkturseite, da kommen in diesen Tagen sehr unterschiedliche Signale. Heute gab es neue Zahlen zu den Industrieaufträgen. Ulrike Kastens sitzt neben mir von der DWS. Frau Kastens, die deutschen Industriebetriebe, die haben im August deutlich weniger Aufträge bekommen als zuvor. Es gibt vor allem weniger Großaufträge. Was sind denn die Gründe?
Die Gründe sind sicherlich die schwächere inländische Nachfrage. Wenn man in die Details hineinschaut, dann sieht man, dass der stärkste Rückgang in der inländischen Nachfrage war. Das Ausland hat sich noch ganz gut gehalten. Und bei der inländischen Nachfrage spielt sicherlich eine Rolle, dass die Inflation sehr hoch ist, dass vor allem auch die Kosten für viele Güter sich extrem verteuert haben. Und das führt sicherlich dazu, dass weniger Nachfrage da ist.
Gibt es denn einen Unterschied zwischen einzelnen Branchen oder zwischen einzelnen Bereichen?
Ja, wie gesagt, also das Inland ist schwächer als das Ausland. Insgesamt sieht man, dass vor allem das Vorleistungsgewerbe, wie zum Beispiel Textilhersteller oder auch die Chemieindustrie im Trend, doch deutlich weniger Aufträge zu verzeichnen haben. Die Elektrotechnik hält sich noch relativ gut, aber in der Tendenz muss man halt einfach feststellen, dass die Aufträge im August um 4% unter dem Stand des Vorjahres.
Wir hatten zuletzt ja auch Probleme, was die Lieferung angeht. Es gab immer wieder Materialmängel. Spielt das möglicherweise auch eine Rolle, dass Unternehmen doch zögerlicher werden, Neues zu bestellen?
Sicherlich spielt das auch eine Rolle, wenn man weiß, dass man seine Produkte nicht bekommt. Vielleicht fragt man dann gar nicht erst nach. Wir sehen allerdings, dass sich die Lieferengpässe doch etwas entspannen. Es gibt ja durchaus Frühindikatoren, wie zum Beispiel bei den Einkaufsmanager-Indizes. Da wird auch abgefragt, wie halt die Lieferproblematik ist. Sie ist immer noch angespannt, aber nicht mehr so angespannt wie in den letzten Monaten.
Weniger Aufträge zu bekommen, ist das eine. In den vergangenen Monaten haben viele Unternehmen aber gesagt, unsere Auftragsbücher sind pickepacke voll. Wir können sie gar nicht so recht abarbeiten oder nicht so schnell abarbeiten, wie das wünschenswert wäre. Von daher, die Zahlen, die wir jetzt bekommen, sind die möglicherweise gar nicht so schlimm?
Also sie zeigen auf jeden Fall, dass die Wirtschaft nicht im freien Fall ist. Und wie Sie haben es angesprochen, die Auftragsbestände steigen nach wie vor. Der Umsatz im industriellen Sektor ist auch relativ stabil. Wir bekommen ja auch morgen Zahlen zur Industrieproduktion. Also alles in allem sind das erstmal schon mal Zeichen, dass das dritte Quartal nicht so schlecht sein wird. Wir gehen davon aus, dass es eine leichte Stagnation geben wird.
Interpretieren Sie die Zahlen? Welche Signale gehen davon aus?
Ja, insgesamt muss man natürlich feststellen, dass die Stimmung in der Wirtschaft schon im Keller ist. Der IFO-Geschäftsklimaindex letzte Woche hat sich merklich eingetrübt. Und wir sehen es hier zum Beispiel auch, die Exporterwartungen sind runter. Also von daher, wir werden im vierten Quartal sicherlich in eine rezessive Phase in Deutschland einmünden. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass es eine sehr scharfe und sehr lange Rezession sein wird.
Sagt Ulrike Kastens von der DWS.
Und wir schauen weiter auf Aktien, die heute auffallen. Zalando ist deutlich im Plus. Warum?
Ja, auch andere konjunkturabhängige Werte sind gefragt. Bei Zalando, da sehen wir momentan ein Plus von 3,6%, sind große Gewinner im DAX. Gut, was den Einzelhandel betrifft, da gibt es einen Auf und Ab, wenn die Inflation steigt, wenn viele Menschen ihr Geld eher zusammenhalten, wenn sie weniger konsumieren, dann bekommt das natürlich der Einzelhandel in ganz besonderer Weise zu spüren. Und das gilt jetzt nicht nur für den stationären Einzelhandel, sondern auch für den Onlinehandel.
Und jetzt schauen wir auf einen ja, vermeintlich fantastischen Wert. Über 120% plus bei einer Aktie. Das ist aber nicht normal, oder?
Nein, das kommt wirklich nicht alle Tage vor. Das hängt mit einer geplanten Übernahme zusammen. Und zwar will der österreichische Möbelriese XXXLutz den Berliner Online-Möbelhändler Home24 übernehmen. Das ist gestern Abend nach Börsenschluss bekannt geworden. Die Aktien von Home24 schießen daraufhin durch die Decke. Für einige ist das Zusammengehen wenig überraschend. Einfach, wenn die Menschen ihr Geld zusammenhalten, dann überlegt man es sich halt wirklich zweimal, größere Anschaffungen zu tätigen. Und von diesem Zusammengehen erhofft man sich jetzt Synergien.
Wir schauen zum Schluss noch auf den Eurokurs, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Der Euro 98,75 €, die Umlaufrendite gestiegen von 1,85 auf 1,93%. Und für die Feinunze Gold müssen jetzt am Mittag 1.712,69 € gezahlt werden.
Zahlen und Analysen waren das von Claudia Werle an der Börse in Frankfurt. Es waren die ersten deutsch-spanischen Regierungskonsultationen seit 9 Jahren. Bundeskanzler Olaf Scholz reiste mit dem halben Kabinett nach A Coruña oder La Coruña. Und natürlich ging es auch um die Energiekrise. Spanien ist dabei interessant für Deutschland, denn das Land ist in Europa ein Vorreiter beim Flüssiggas. Die Idee, eine neue Gaspipeline über die Pyrenäen zu bauen. Frankreich hat Bedenken, die Bundesregierung macht aber Druck. Aus A Coruña, Oliver Neuroth.
Im Hafen von A Coruña liegen Zukunftstechnologie und Althergebrachtes nur wenige Meter voneinander entfernt. Als der Kanzler und 8 Bundesminister am Tagungsort ankommen, legt gerade ein Kreuzfahrtschiff ab, stößt riesige Rauchwolken in den Himmel und passiert kurz darauf ein LNG-Terminal. Hier können Schiffe mit Flüssiggas an Bord anlegen. Spanien und Portugal sind die europäischen Vorreiter bei dieser Technik. Olaf Scholz wirbt dafür, dass Flüssiggas von der Iberischen Halbinsel unkompliziert nach Mitteleuropa gelangen kann, mit Blick auf die aktuelle Energiekrise. Das Projekt heißt MidCat. Eine Pipeline soll gebaut werden über die Pyrenäen. Doch Frankreich sperrt sich bisher. Scholz und sein spanischer Amtskollege Pedro Sanchez machen Druck. In einem Aktionsplan fordern sie, dass MidCat 2025 fertiggestellt wird. Der Kanzler zeigt sich optimistisch.
Wir haben nicht den Eindruck, dass das ausgeschlossen ist.
Die französische Regierung verweist darauf, dass 2 kleinere Pipelines, die schon existieren, nicht ausgelastet seien. Eine dritte lohne sich kaum.
Manche Verbindungen sind vielleicht nicht jeden Tag wirtschaftlich, aber sie können es jeden Tag werden. Und dann dauert es zu lange, sie zu errichten, wenn die Situation da ist, wo man gewissermaßen aufeinander angewiesen ist und einander helfen will, weil die eingefahrenen Transportinfrastrukturen für bestimmte Gase in diesem Fall nicht funktionieren. Dann braucht man andere.
Scholz warb in A Coruña dafür, dass Spanien und Deutschland gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssten, um die hohen Preise für Gas zu senken. Der Kanzler verteidigte das Projekt seiner Regierung, 200 Milliarden € auszugeben, um die Energiepreise für die Menschen abzufedern. Mit Blick auf die europäischen Nachbarn ist das nach Scholz' Worten nichts Ungewöhnliches.
Das ist so, dass sie sich ja einreihen in die Hilfsprogramme, die andere haben. Spanien hat schon sehr lange unterstützt die Preise. Frankreich tut es schon immer. Die Niederlande machen das auch, haben gerade ein neues Programm verkündet. Das gilt eigentlich für alle um uns herum. Sogar wenn wir ein bisschen über die EU hinweg gucken, nach Großbritannien, wir finden das überall. Es gibt niemanden, fast niemanden, der sowas nicht macht. Jedes Programm ist unterschiedlich.
Mehrere EU-Staaten kritisieren Deutschland für sein vergleichsweise großes Hilfsprogramm. Sie werfen Deutschland Wettbewerbsverzerrung vor. Gerade solche Länder, denen es nicht möglich ist, 200 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Spaniens Ministerpräsident Sanchez dagegen unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung. Wir sind empathisch, können die Situation, der Deutschland gerade ausgesetzt ist, nachvollziehen. Die Effekte, die dieser Krieg auf die deutsche Wirtschaft und die Industrie hat. Außerdem ist Deutschland die führende Volkswirtschaft Europas. Daher ist es in unser aller Interesse, dass es Deutschland wirtschaftlich gut geht. Im Sinne von, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es vielen anderen europäischen Ländern möglicherweise auch schlecht. Dass das nicht alle Regierungen der EU-Mitgliedstaaten so sehen, ist Scholz bewusst. Und er hat heute die Gelegenheit, für das deutsche Modell zu werben, bei einem EU-Gipfeltreffen in Prag, zu dem er am Vormittag gleich von Spanien aus aufbricht.
Deutschland und Spanien wollen auch bei der Energie enger zusammenarbeiten. Das war ein Beitrag von Oliver Neuroth. Zwei der drei deutschen Atomkraftwerke, die bislang noch betrieben werden, werden wohl mindestens ein paar Monate länger laufen. Geht es nach der FDP, soll Deutschland die Kraftwerke sogar noch länger am Netz lassen. Eigentlich sollten die Atommeiler zum Jahreswechsel abgeschaltet werden. In Zeiten von knappem Gas und hohem CO2-Ausstoß wird die Atomenergie aus Sicht der Befürworter wieder attraktiver. Aber gibt es weltweit wirklich eine Renaissance der Atomenergie? Antworten liefert eine neue Studie. Tom Funke kennt die Details.
2653 Terawattstunden Strom, so viel erzeugten die Atomkraftwerke weltweit im vergangenen Jahr. Das geht aus dem World Nuclear Industry Status Report für das laufende Jahr hervor. Das ist etwa fünfmal so viel, wie in Deutschland insgesamt ins Netz eingespeist wurde. Die Stromproduktion aus Kernenergie ist zwar weiter gestiegen, gemessen an der weltweiten Stromerzeugung sinkt aber die Bedeutung der Kernenergie. Michael Schneider, Koordinator und Herausgeber des Berichtes, sagt: Der Anteil der Kernenergie geht seit 1996 immer weiter zurück, also seit 25 Jahren. Und es ist das erste Mal seit 4 Jahrzehnten, dass er unter 10% liegt. Unsere Daten reichen zwar nur zurück bis ins Jahr 1985, damals lag der Wert bei 15%. Jetzt aber konkret bei 9,8% der weltweiten Stromerzeugung. Beigetragen zu dem Rückgang hat auch, dass im vergangenen Jahr global zwar 6 Reaktoren an das Netz angeschlossen wurden, aber 8 Reaktoren vom Netz gingen. Weltweit hat es außerhalb von China in den vergangenen 20 Jahren rund 48 Aufschaltungen, aber 105 Stilllegungen gegeben. Die Autoren des Berichtes unterscheiden hier bewusst zwischen China und der restlichen Welt. Im selben Zeitraum sind allein hier 50 AKWs ans Netz gegangen. Stilllegungen hat es nicht gegeben. Der Bericht widerspricht auch Befürwortern der Kernenergie, die diese Energiequelle als entscheidend dafür ansehen, dass Länder ihre Klimaziele erreichen. Hier machen die Autoren des Berichtes deutlich, wirtschaftlich rechnen tun sich AKW-Bauten nicht, besonders nicht, wenn man die Kosten über die gesamte Betriebsdauer einschließlich der Zeit des Rückbaus mit erneuerbaren Energien vergleicht. Das macht Anthony Frogatt vom Royal Institute of International Affairs deutlich.
We can see that the costs of solar have fallen.
Es zeigt sich, dass die Kosten für Solarenergie von 2009 bis 2021 um etwa 90% gesunken sind, von 360 US-Dollar pro Megawattstunde auf etwa 36 US-Dollar pro Megawattstunde im Jahr 2021. Ein ähnlicher Rückgang ist bei der Windkraft von 135 auf 38 Dollar zu verzeichnen. Bei der Kernenergie hingegen ist ein Anstieg um 36% von 123 auf 167 US-Dollar pro Megawattstunde zu verzeichnen. Die weltweiten Investitionen in neue Kernkraftbauprojekte beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 24 Milliarden US-Dollar, was in etwa 8% der Gesamtinvestitionen in den Stromsektor ausmacht.
Ein Beitrag von Tom Funke. In begehrten Lagen eine Wohnung zu finden, ist extrem schwierig geworden. Bei einem neuen Angebot bleiben einem manchmal nur Minuten, um den Vermieter zu kontaktieren, sonst wird man gar nicht erst zur Besichtigung eingeladen. Weil die Nachfrage das Wohnungsangebot weit übersteigt, können Vermieterinnen sehr selbstbewusst auftreten. Viele verlangen zum Beispiel vorab eine Schufa-Auskunft, das ist aber gar nicht erlaubt. Das wiederum hindert das Portal ImmoScout24 nicht daran, mit der Bonitätsauskunft Geld zu verdienen. Verbraucherschützer kritisieren das. Peter Hornung.
Deutschlands größtes Wohnungsportal lässt in seinem Werbevideo keine Zweifel aufkommen. Ohne Schufa-Auskunft geht nicht, so die Botschaft.
Wenn du dich für ein Haus oder eine Wohnung interessierst, solltest du dieses Dokument so früh wie möglich im Bewerbungsprozess vorlegen. Am besten bereits beim oder sogar vor dem Besichtigungstermin.
Und praktischerweise ist sie auch gleich auf der Internetseite von ImmoScout24 erhältlich für knapp 30 Euro.
Eine positive Schufa-Auskunft signalisiert finanzielle Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit.
Die Hamburgerin Viktoria Luise König sucht seit 3 Monaten eine Wohnung. Gerade hat sie sich wieder eine angeschaut.
Das war hier direkt in dem Haus Nummer 13.
Einen Schufa-Bonitätscheck, um als Mieterin ihre Zahlungsfähigkeit nachzuweisen? Klar brauche man den, davon ist sie überzeugt.
Die meisten verlangen den tatsächlich schon bei der Besichtigung.
Dass man ihn unbedingt gleich braucht, das glauben wahrscheinlich die allermeisten, die in Deutschland eine Wohnung suchen und zahlen deshalb einmal oder gar mehrmals für einen aktuellen Schufa-Bonitätscheck. Was kaum einer weiß, eine solche Auskunft bereits zur Wohnungsbesichtigung zu verlangen, ist schlicht illegal. Das sei erst erlaubt, wenn der Mietvertrag quasi schon auf dem Tisch liegt, sagt Philipp Stroh von der Berliner Datenschutzbehörde.
Und erst wenn sich dann für eine bestimmte Person entschieden wird, vermieterseitig, dann dürfen auch Angaben dazu abgefragt werden, welche Einkommen vorhanden sind und ob die Bonität besteht, um die Wohnung sich leisten zu können.
Wer eine Wohnung sucht, dem wird trotzdem eingeredet, dass er das Schufa-Papier unbedingt gleich brauche. Dass es eigentlich gar nicht so ist, steht zwar auch auf der Seite von ImmoScout24, aber deutlich weniger prominent. Nicht erstaunlich, wenn man weiß, dass das Wohnungsportal zusammen mit der Schufa viel Geld verdient an solchen Auskünften. Seit einiger Zeit kann man ab 60 Euro aufwärts die Schufa-Auskunft bei ImmoScout24 sogar im Abo beziehen, zusammen mit einem exklusiven Zugang zu Wohnungsanzeigen.
Oder du schließt gleich eine Mieter-Plus-Mitgliedschaft ab. Dort ist der Schufa-Bonitätscheck nämlich jeden Monat einmal enthalten. Und den brauchst du ja sowieso.
Geschäftemacherei mit der Wohnungsnot, so sieht es der Hamburger Mieterverein. Und der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV geht jetzt rechtlich vor gegen ImmoScout24, nachdem er durch die Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung darauf aufmerksam wurde. Der Vorwurf unter anderem, es sei Irreführung, wenn behauptet wird, man brauche die Schufa-Auskunft schon zur Wohnungsbesichtigung. Die Firma ImmoScout24 aber sieht sich im Recht. Man wolle nur Angebot und Nachfrage zusammenbringen, sagt der Geschäftsführer. Es gehe darum, für alle einen sinnvollen, stabilen Wohnungsmarkt zu schaffen. ImmoScout-Geschäftspartner Schufa indes sieht sich nicht in der Pflicht. Die werblichen Aussagen, so die Schufa schriftlich, liegen im Verantwortungsbereich unserer Kooperationspartner.
Wie ImmoScout24 mit Schufa-Auskünften Geld verdient, die in vielen Fällen gar nicht vorgelegt werden müssen, das war ein Beitrag von Peter Hornung. Allerdings gilt wohl bei vielen Wohnungsbesichtigungen, ohne Schufa-Auskunft ist man raus, mit oder ohne ImmoScout24. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau und darin geht es um den Tech-Milliardär Elon Musk. Nach viel hin und her will der den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch kaufen. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung:
Vieles deutet darauf hin, dass Musk mit seiner jüngsten Kehrtwende vor allem den für Mitte Oktober angesetzten Gerichtsprozess verhindern will, mit dem Twitter auf die Übernahme pocht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt Musks jüngste Kehrtwende eine Kapitulation und kritisiert: Musk hat das Unternehmen, dessen Eigentümer er nun wohl wird, in den vergangenen Monaten beschädigt. Er hat es regelmäßig verunglimpft. Die von ihm geschürte Unsicherheit über den Verkauf hat es gelähmt und das ohnehin schwächelnde Geschäft zusätzlich belastet. Musk steht auch selbst blamiert da. Sonst oft als Vorzeigeunternehmer gefeiert, muss er sich nun nachsagen lassen, ein miserables Geschäft mit verheerendem Timing gemacht zu haben. Mit einer Angebotsverknappung will das Ölkartell OPEC Plus den Preis für Rohöl wieder stabilisieren. Darauf geht die Allgemeine Zeitung aus Mainz ein. Zwar hat auch eine erweiterte OPEC Plus nicht die Marktmacht der OPEC früherer Zeiten, allerdings ist ihr Einfluss immer noch groß genug, um den Ölpreis in die gewünschte Richtung zu lenken. Die beiden wichtigsten, weil größten Förderländer des Kartells, Saudi-Arabien und Russland, sprachen sich offenbar bereits im Vorfeld der Konferenz ab und setzten damit ein klares Signal für die übrigen Mitgliedsländer. Putin kann es recht sein. Der Ölexport ist die wichtigste Einnahmequelle Russlands. Der Energiekonzern RWE zieht seinen Braunkohleausstieg um 8 Jahre auf 2030 vor. Zudem sollen 2 Kraftwerke wegen der aktuellen Energiekrise nicht wie geplant zum Jahresende vom Netz gehen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle meint: Die Kohlebosse, vor allem in Ostdeutschland, kommen wahrscheinlich vor Lachen kaum in den Schlaf. Sie können aktuell ihren Kohlestrom teuer verkaufen und Wirtschaftsminister Habeck muss wohl zusätzlich Milliarden locker machen, damit die Kohlefirmen in der Lausitz und in Mitteldeutschland früher abschalten und fleißig Solarparks und Windräder bauen. Bezahlt von Steuergeldern.
Die Wirtschaftspresseschau. Wir schauen noch auf die folgende Sendung gleich nach den Nachrichten. In Deutschland heute geht es um Infektionen mit Ansage. Nach dem Oktoberfest in München steigen dort die Corona-Zahlen. Besten Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Benjamin Hammer.